Moin und herzlich willkommen zur 5. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit mir, Christoph Wellbrook.
Und mir, Josch Kliemann. Wir präsentieren euch in jeder Folge zwei unheimliche Geschichten, die mal einfach nur gruselig oder übernatürlich sind und manchmal auch einfach sehr erschreckende, wahre Gründe haben.
Am Ende liegt es dann an euch zu entscheiden, ob wir uns diese Fälle ausgedacht haben oder ob sich tatsächlich in ihrem Kern etwas Wahres verbirgt. Genau, und um diesen wahren Kern oder ob du, mein lieber Josch, dir deine Story von letzter Woche, deine Geschichte ausgedacht hast, kommen wir jetzt. Ach so, bevor wir damit anfangen, nochmal eben ein kleiner Hinweis, ja. Und zwar eine kleine Spoilerwarnung. Denn wir beginnen jetzt mit der Auflösung von Folge 4.
Und falls ihr euch nicht spoilern wollt für die Auflösung der Folge, dann springt einfach zum Timecode 17 Minuten und 7 Sekunden. Denn ab da fangen wir an mit den heutigen Geschichten, mit den neuen. Und ihr spart euch so die Überraschung noch, falls ihr die Folge vorher nochmal nachholen wollt.
Richtig. Also ja. Falls ihr es nicht gemacht habt, hört ihr die anderen Folgen und springt jetzt an die Stelle. Und falls nicht, könnt ihr jetzt dranbleiben und zuhören, denn Josch, wir waren bei deiner Geschichte Das neue alte Haus mit der Familie, die Kopfschmerzen bis Übelkeit auf einmal hat und dann am Ende in Zeitungspapier eingewickelte Tierkadaver in den Wänden ihres Hauses findet, richtig?
Was man halt so findet im Haus,
ganz genau. Und ich kann mich noch, ich kann mich noch dran erinnern, das ist ja nicht so lange her.
Damals.
Es war ein relativ offenes Ende.
Ja.
Klär uns auf.
Ja, was glaubst du denn? Ich brauche ja erst immer eine Vermutung.
Ja, ich lag ja, glaube ich, beim letzten Mal schon nicht ganz richtig, als ich meinte, weil das Ende sehr ähnlich war beim vorletzten Mal.
Und da habe ich gesagt, das war wahr.
Das war wahr, genau, ja. Weil ich dachte, du hättest dir sonst bestimmt noch was dazu ausgedacht.
Ja.
Ich sage, die Geschichte ist wahr, weil ich glaube, wenn du dir das, es wäre irgendwie zu unspektakulär dafür, dass du dir das ausgedacht hast. Also ich glaube, wenn es aus deinen Gedanken gekommen wäre, dann hättest du nicht den Punkt hinter die finden Tierkadaver gesetzt.
Weil meine Gedanken so verstörend sind, oder was?
Weil vielleicht ist es auch nur meine Denke, weil ich glaube, ich sagen würde, okay, das ist, vielleicht ist es aber auch genau das Richtige, um die Leute auf die falsche Pferde zu führen, aber ich würde sagen, okay, nee, da muss jetzt noch auf jeden, das muss noch einmal knallen oder so.
Da muss noch richtig was abgehen.
Ja, keine Ahnung. Ich sag, die Geschichte ist echt.
Das ist korrekt.
Yes.
Die Geschichte ist wahr und komme auch gleich dazu, warum die ein relativ abruptes Ende hatte, weil das halt ein Spoiler gewesen wäre für die Auflösung ein bisschen. Und zwar ist das wirklich der Brezius-Familie oder Brezius-Familie, wie auch immer man sie ausspricht, passiert in Auburn, Pennsylvania im Jahr 2012. Die sind 2011 in ihr Traumhaus gezogen und haben beim Renovieren ein Jahr später dann halt wirklich tote Tiere und Zeitungen in den Wänden gefunden, aus den 30ern und 40ern auch genauso. Nur statt, wie in meiner Geschichte, Kerzen und Knöpfe und all so ein Kram, waren da drin Behälter mit Gewürzen und Kräutern noch mit in der Wand. Und sie haben insgesamt mehrere hundert von diesen Artefakten gefunden und haben die auch von Experten analysieren lassen. Und die Experten haben geschlussfolgert, dass es sich um Powwow oder Dutch Magic handeln muss.
Okay.
Und Powwow, also Dutch Magic, bezieht sich auf die Pennsylvania Dutch. Das sind deutschsprachige Bewohner aus in Pennsylvania aus dem 17. Jahrhundert. Und die kamen größtenteils aus der Pfalz. Und man denkt jetzt bei Dutch ja immer gleich an Niederländer. Mhm. Aber es liegt daran, dass die Pennsylvania Deutsch gesprochen haben, Deutsch. Und die Amerikaner haben das halt einfach als Dutch dann eingebürgert.
Typisch Amerikaner.
Ja, einfach falsch verstanden, ab jetzt heißt das Dutch. Naja, und die haben auf jeden Fall eine Form von traditioneller nordamerikanischer Medizin praktiziert, dieses Powwow oder Powwowing.
Okay.
Und das ist halt an die Tradition nordamerikanischer Indianer angelehnt. Und dort gab es Heilrituale und Heilzauber mit Opfertieren. Und die Vermutung von den Experten ist jetzt halt, dass die Vorbesitzer des Hauses diesem Glauben angehörten oder halt Pennsylvania Dutch waren und halt noch diese Tiere in die Wand reingezimmert haben als Schutz vor Krankheiten und sowas.
Ah.
Und deswegen hört meine Geschichte da auf, weil das nächste, was gekommen wäre, wäre halt, dass das überprüft wird, weil das macht es halt mit so Tieren. Und dann ist die Auflösung halt nicht mehr ganz so spektakulär. Also schon noch, wer packt sich denn Tiere in die Wände? Aber es ist halt einfach eine Praktik, die es halt wirklich auch immer noch so gibt in bestimmten Gegenden.
Aber es ist auch einfach mal was anderes.
Ja.
So als Geschichte, finde ich. Also vor allem muss ja dann, hat sich die Familie ja wahrscheinlich dann auch ein Stück weit gefreut über die
Auflösung.
Ja.
Ja, also
weil dann denken sie ja, oh geil, wir haben jetzt hier einen Schutzzauber.
Nee, das fanden die nicht cool, weil die glauben da ja nicht dran. Das sind halt, also die Pennsylvania Dutch, dazu gehören hauptsächlich auch so Amish People und sowas. Mhm. Und die haben halt tatsächlich dann auch versucht, alle Kadaver zu entfernen, aber genau wie in der Geschichte sind sie sich wirklich nicht sicher bis heute, ob sie alle entfernt haben, weil die wirklich überall waren, in allen Wänden. Achso, und der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass die Familie eine Menge Kritik dafür geerntet hat, weil sie für die vollständige Renovierung eine GoFundMe-Kampagne gestartet haben und danach halt eine Menge Kritik kam, dass die Familie das doch inszeniert hätte, um an Geld zu kommen.
Okay,
Weil die jetzt sagen, ja.
Die haben sich da, also, aber die haben ja auch offensichtlich diese Sachen in den Wänden gehabt.
Genau, das hat die Familie bestreitet das bis heute und die Experten stimmen der Familie zu. Aber es gibt halt eine Menge Leute in deren Umgebung, die halt gesagt haben, hier ist irgendwie Cash Grab, ihr wollt doch nur Kohle haben. Weil es auch tatsächlich nicht so viel war. Es war irgendwie so $20,000 brauchten die. Und da dachten sich alle so, ja, dafür musst du ja keine GoFundMe-Kampagne machen. Weil nach dem, was ich gelesen habe, ging es der Familie wohl auch nicht so schlecht. Ich weiß es nicht, okay. Aber nur damit es auch noch erwähnt
sei. Es ist verwerflich daran, wenn du mega rich bist und dann eine GoFundMe-Kampagne machst. Aber wenn du eine GoFundMe-Kampagne machst, dann liegt es ja daran, dass die Leute dir Geld geben.
Ja,
wenn es dir keiner gibt, dann kriegst du auch nichts.
Ja. So. Also ich glaube, die Sache war einfach, die waren jetzt nicht mega rich oder sowas, aber ich glaube, die haben einfach gemerkt, dass plötzlich da Publicity war und sich dann gesagt, okay, dann lass doch davon vielleicht das finanzieren. Und das fanden die Leute halt dann
uncool. Ist ja, glaube ich, auch häufig so, wenn es auch bei uns um echte Geschichten geht, wo sich vielleicht irgendwann mal herausstellt, dass das Ganze einfach erstunken und erlogen war, dass das häufig mit Publicity oder Geldnöten zu tun hat.
So, ja, ne? Ja, klar. Ich meine, ganz ehrlich, das ist auch ein bisschen verständlich, wenn, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie ganz viele Experten kommen und sagen, bei dir ist auf jeden Fall ein Geist im Haus und mal angenommen, du glaubst selber nicht daran und bist überzeugt, das stimmt halt nicht, aber jetzt kommen andauernd Leute und geben dir 150 Euro, wenn die mal eine Nacht bei dir pennen dürfen oder sowas. Mhm. Irgendwie sowas.
Klar.
Dann sagt man sich auch, okay, vielleicht mache ich daraus einfach ein Geschäft. Ich kann es ein bisschen verstehen.
Ich auch. Ich würde auch am liebsten erzählen, in meinem Altbau spukt's und jemand schreibt es nieder und ich krieg ganz viel Geld, weil Stephen King das dann geschrieben hat.
Ja, aber ist jetzt unwahrscheinlich bei dir.
Wahrscheinlich. Ich glaube, Stephen King, schreibt der überhaupt noch?
Ich habe mal gelesen, dass der nach wie vor jeden Tag, was war das, eine oder zwei Seiten schreibt? Der hat so ein Credo, dass er sagt, ich schreibe jeden Tag, ich weiß nicht, was er sagt, ich sage mir jetzt immer zwei Seiten. Okay. Und das macht er immer. Anscheinend. Der hat einen Output, das ist unfassbar.
Ja, Stephen King, bester Mann. Ja. Auf jeden Fall. Auch cool. Wenn man. Es gab nur eine. Ich habe It gelesen.
Ja.
Und da gibt es halt eine Stelle, die fand ich ein bisschen weird.
Achso, ich weiß, welche Stelle du meinst.
Ja, ich glaube, jeder, der It gelesen hat und das jetzt hört, der weiß.
Ich glaube auch viele, die es nicht gelesen haben und einfach nur immer, als die Filme rauskamen, irgendwas darüber gehört haben, über Unterschiede zwischen Film und Buch, die wissen vielleicht auch, was gemeint ist.
Das kommt auf jeden Fall nicht in dem Film vor und es wäre sehr, also ich glaube, das hättest du nicht abbilden können. Dann würde der Film auf Pornhub laufen.
Es kam ja auch in dem alten Film nicht vor, in dem
Fernsehfilm. Übrigens, der ganz alte schlechter Film ist besser als
der neue, ne? Also der neue It 1 ist schon nicht so mega gut, aber ist okay. Aber der zweite Teil von dem neuen.
Wir saßen ja beide im Kino. Wir haben ihn zusammen geguckt und ich kann mich so gut daran erinnern, das war einfach wirklich so ein Moment, da ticken wir einfach so eins zu eins gleich. Ich weiß noch ganz genau, wir saßen im Kino und es war irgendeine richtig alberne Szene. Ich glaube, es war diese Szene, wo dieser eine Junge von diesem komischen Fieder gegriffen wird und angekotzt wird oder so.
Genau.
Es war so richtig albern.
Ja.
Und irgendwie haben alle im Kino gelacht und wir beide haben uns unabhängig voneinander quasi angeguckt und beide so, what the fuck, so ist gemacht mit dem Mund. Scheiß. Und wir fanden es beide richtig schlecht. Und
ja, das war das, wo sie dann noch irgendwie Musik drunter gespielt hatten. Oder irgendwie
genau, sowas. Das war richtig albern. Ey,
das war einfach so scheiße. Aber da waren so viele Szenen. Auch diese andere, wo der eine bei ihm ist, ich glaube, im Bad. Und er sticht ihn irgendwie fast oder sowas. Und er sticht ihm sogar mit dem Messer in den Mund oder irgendwie so. Ich weiß nicht, was das war. Und er geht noch raus und dann macht er doch irgendeinen so dummen Spruch. Ich glaube, er macht noch einen Deine-Mutter-Witz oder sowas.
Ja, das kann sein. Richie wahrscheinlich. Ne? Aber ich war froh, als er vorbei war. Ich war froh, als die Credits kamen, war ich so, Gott, endlich ist es vorbei. Ja.
Also er war wirklich, also ich kann es keinem empfehlen, leider. Ich hatte mich darauf gefreut, weil ich finde auch wirklich, der Alte ist halt, der wirkt albern aus heutiger Sicht, aber gerade Pennywise. Find
ich gar nicht.
Also ich finde, der wirkt einfach, weil der halt, also generell ist es bei alten Filmen oft das Problem, dass du einfach im Vergleich zu heute, was Effekte und Effekte und Budget angeht, schon einen Unterschied merkst.
Sei ja ein Fernsehfilm, ne?
Genau, das kommt halt noch dazu. Aber ich finde zum Beispiel Pennywise, also ich meine, es gibt einfach Szenen, wo der einfach, es ist halt einfach so ein geschminkter Clown. Der ist jetzt nicht, der neue ist halt einfach so ein monstroser, mega ekliger mit 3 Milliarden Zähnen und so weiter.
Ja.
Und der alte ist halt einfach, wie heißt der nochmal?
Tim Curry.
Tim Curry, genau. Perfekt besetzt übrigens.
Ja.
Und der strahlt aber so eine unheimliche, eklige Gruselheit aus.
Ja, weil ich finde, der Horror ist da so ein bisschen stumpfer.
Ja.
Also der ist schon gruselig, wenn der am... Das ist so geil, da steht der eine von den Kids kommt dann als Erwachsener wieder nach Hause und dann fährt er mit dem Taxi irgendwie durch diese Straße, durch den Wald. Und dann steht It halt am Straßenrand und hat einfach nur so ein paar Ballons in der Hand. Und das Taxi fährt an ihm vorbei und It, also oder Pennywise, dreht sich dann halt so zu dem um, guckt ihm so hinterher und winkt einfach nur so.
Ja.
Und es ist, ich fand das so gruselig.
Ja, genau, das ist halt so gruselig. Und der neue Film ist halt einfach, an jeder Ecke springt dir ein Monster mit Jumpscare. Ey, ich finde zum Beispiel eine mega geile Szene. Ich glaube, es war in dem ersten Teil mit der Oma.
Nee, das ist im zweiten.
Ist das im zweiten?
Ja, das ist die einzige gute, genau, gruselige Szene. Genau,
die mega Szene, aber nur bis zu dem Moment, wo die als ekliges Riesenvieh um die Ecke rauskommt und hinterher stampft. Ab dem Moment ist alles vorbei an Stimmung, aber bis zu dem Moment ist das so eklig und gruselig und unangenehm.
Das wussten sie selber aber auch, dass es die beste Szene ist, weil es eine Trailer halt ist. Ja.
Ja.
Aber genug über Filme philosophiert. Wir sind ja kein Filmpodcast.
Nein.
Da fehlt uns die Expertise. Auch wenn wir sehr gerne sehr viele Filme gucken und privat sehr viele gerne auch darüber schnacken, ist hier der falsche Kanal dafür.
Genau, deswegen schwenken wir jetzt auch direkt rüber zu deiner letzten Geschichte, die zwei Jäger. Das war die Werwolf-Geschichte, von der ich früh dachte, es ist doch eine Werwolf-Geschichte.
Stimmt, du bist relativ schnell drauf gekommen.
Also ich hatte schnell so ein Gefühl, wo ich dachte, na Moment.
Du hast es auch, glaube ich, allen Hörern gespoilert mit deinem Aha.
Sorry.
Nee, alles gut. Hat wahrscheinlich jeder gedacht.
Ja, ich glaube auch. Also jeder, der schon mal eine Werwolf-Geschichte. Deswegen, also machen wir es kurz. Ich glaube, dass du dir dieses Mal was ausgedacht hast. Ich glaube, die
aber kurze Frage dazu. Glaubst du, dass ich mir das ausgedacht habe, weil es sich um einen Werwolf dreht?
Nee, ich glaube einfach, nein. Ich glaube halt, dass es, weil es gibt garantiert echte Werwolf-Erzählungen.
Okay.
Aber es gibt, ich finde einfach die von, also ich fand dieses mit dem Ring und so weiter, das war halt so buchhaft aufgebaut, finde ich. Also war so richtig eine Geschichte halt. Mhm. Und das fand ich, hat so einen guten Zirkelschluss am Ende gegeben, dass ich dachte, es ist nicht echt.
Okay. Ja, du hast recht.
Ja.
Ich hab's mir ausgedacht. Das ist das erste Mal, dass ich mir eine Geschichte ausgedacht habe. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, groß. Mir geht's so ein bisschen, glaube ich, wie dir letzte Woche.
Ja, wenn man nichts hat, dann, ne? Also wenn du zur Auflösung nicht groß was sagen kannst.
Nee, also ich glaube ein bisschen, Inspiration kam halt irgendwie durch Bücher und ich glaube auch ein paar Videospiele tatsächlich, weil ein paar Namen sind tatsächlich aus Bloodborne.
Ey, ich hab's nicht gedacht, aber als du gerade gesagt hast, auch aus Videospielen, dachte ich, okay, 100 Pro aus Bloodborne.
Also weil Willem, Eileen, Lawrence, das sind alles Bloodborne-Charaktere und bei Bloodborne gibt's ja auch irgendwie Werwölfe und es gibt da Lawrence, ist so jemand, der dann auch zu so einem Biest wird und so. Ich habe es dann aber extra nicht so gemacht, dass Lawrence derjenige ist, sondern dass dann Harvey war dann einfach nur so.
Bestimmt hat da draußen irgendein Bloodborne-Spieler hat aufgehorcht bei den ganzen Namen.
Willem, Eileen, Lawrence. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Bock einfach auf so eine Werwolf-Geschichte und fand dann diesen Twist mit diesem Ring irgendwie ganz cool. Mhm. Also was ich lustig schon fand, war, dass, ich weiß gar nicht, ob du es in der Folge erwähnt hattest, aber du hattest es auf jeden Fall nachträglich nochmal irgendwie gesagt, dass du dachtest, dass
Die Hand verletzt
ist. Und dass es dann rauskommt, weil dann der Bruder mit
einer... Das wolltest du erst machen?
Nee, aber ich fand's cool, dass du das so einen Twist schon auch im Kopf hattest. Und ich hatte auch irgendwie... Ich hatte es auch so ein bisschen beim Schreiben auch, was heißt drauf angelegt, nicht, aber ich hatte schon versucht, so möglichst viele Brotkrumen in die Richtung auch tatsächlich zu werfen, dass die Leute checken, dass es sich um, also von Anfang an habe ich irgendwie gesagt, der Mond war letzten Monat voll. So, und ich habe extra nochmal geguckt, wie oft gibt es einen Vollmond oder so. Oder der Himmel war wolkenverhangen und das Mondlicht kam nicht mehr durch und so. Und ich hatte das ganz oft vom Mondlicht immer so nebenbei.
Das ist mir tatsächlich beim Schneiden vom Podcast erst aufgefallen.
Echt?
Weil ich habe die ganze Zeit einfach durch, okay, ist eine Werwolf-Geschichte und ich habe das mit dem Mond einfach außen vor gelassen. So, ich hab's irgendwie, hab da einfach nicht drauf gehört, als sie das gemacht haben. Beim Schneiden dachte ich so, warte mal, da kommt ja vorher schon ein, zwei Mal sowas mit dem Mond und dann, ich glaube auch irgendwie, als der dann auftaucht vorher, dann ist irgendeine Zeile von wegen der Vollmond leuchtete hell oder irgendwie sowas.
Ja.
Und das war so, wo ich dachte, ach guck mal, das ist da ja mit drin. Das habe ich komplett überhört beim ersten Mal. Wenn man noch nicht weiß, worauf es hinausläuft, ist ein Vollmond halt auch einfach nur ein Vollmond.
Genau, ja, stimmt. Ja. Aber was glaubst du denn? Wusste Harvey, dass er der Werwolf ist? Oder war er sich selber nicht sicher?
Ich glaube, der wusste das nicht. Ich glaube halt, also das ist halt das Typische, was man auch in so Filmen hat. oftmals, dass ich immer so denke, ey, du kannst doch nicht einmal im Monat irgendwo aufwachen und nicht mehr wissen, was war und dir einfach keine Gedanken machen. Mhm. Aber das passt ein bisschen zu diesem Verhalten, dass man halt so einfach so, schon wieder passiert, naja, egal. Das ist halt, deswegen, also ich glaube halt auch, wenn du überlegst, in der Welt, stell mir vor, es gibt bei uns Werwölfe, aber man weiß ja nicht unbedingt, dass man, also man geht davon aus,
dass es wäre und ich wüsste einfach nicht, dass es wäre.
Genau. Quasi. Genau. Du gehst ja davon aus, es gibt keine Werwölfe in unserer Welt. Erstmal. Ja. Nur als durchschnittlicher Mensch. Und dann bist du vielleicht einer und da gehst du ja nicht davon aus, wenn du irgendwie zwischendurch ohnmächtig wirst, fuck, ich bin, glaube ich, ein Werwolf, sondern denkst vielleicht, scheiße, ich habe irgendeine, wie heißt das, Blutdruckschwäche?
Also, wenn ich zu lange in der Kneipe war, dann könnte ich entweder betrunken oder ich bin Werwolf, ja, wenn ich morgens aufwache.
Ja, vielleicht hast du einfach Kreislaufprobleme.
Vielleicht auch das. Aber ich habe tatsächlich mal gelesen, ich glaube von so einer True Story in Anführungszeichen, wo es mal wohl überlegt wurde, ob derjenige ein Werwolf ist oder so. Und da wäre es so gewesen, dass da hat sich das zumindest bemerkbar gemacht, dass die Person anfing, rohes Fleisch zu essen und halt wirklich in rauen Mengen. Also der ist dann zum Schlachter gefahren und hat sich da so ein Kilo, 2 Kilo Rind gekauft und das dann so heißhungermäßig weggeputzt.
Okay. Gibt bestimmt genug Leute, die das auch so machen, freizeitmäßig.
Ja.
Aber da gibt's übrigens noch ein anderes, wenn wir schon bei Videospielen waren, Gabriel Knight 2. Da geht's auch darum, da gibt's einen Jagdverein, die alle, von denen tatsächlich dann später einer ein Werwolf ist, aber der Rest ist tatsächlich so, die wollen einfach nur ein bisschen mehr zurück zur Natur und ein bisschen so der Jagdinstinkt, weil sie sagen, das ist was Ursprüngliches und die wollen ein bisschen mehr zum ursprünglichen Menschen, der halt unterwegs ist und sowas und dieses Wölfische. Und ich bin mir sicher, dass es sowas in Wirklichkeit auch gibt. So Leute, die, keine Ahnung, regelmäßig halbnackt durch den Wald laufen, weil sie meinen, das verbindet sie ein bisschen mehr mit ihrem wahren Ich.
Bestimmt, ja. Es gibt eh alles.
Ja, natürlich gibt es alles. Ja. Genug Menschen auf der Welt, dass von jedem irgendwas da ist.
Ja. Dann
bist du jetzt dran.
Bin ich eigentlich dran. Heute fange ich, glaube ich, an mit der Geschichte.
Das ist ganz korrekt.
Wir wechseln uns ja immer ab, alle 2 Wochen, jede Folge. Ich fange sehr gerne an mit der Geschichte. Meine Geschichte diese Woche lautet Die Hexe von Frederick Manor. Am 24. November war es offiziell. Steve Ferguson hatte soeben den Kaufvertrag gemeinsam mit seiner Frau Jen, den Vorbesitzern des Grundstücks Mr. und Mrs. Novak, und dem Notar und Anwalt Mr. Pecklestone unterschrieben. Schon in der darauffolgenden Woche würden er, seine Frau und ihre 5 Mädchen in das 10 Zimmer große Frederick Manor von 1736 in Charlesville ziehen. Das neue Haus am Grieving Boulevard war riesig. So riesig, dass die Kinder genug Platz zum Spielen hätten und sich nicht mehr wie vorher ein einziges Zimmer teilen mussten. Auf dem 80 Hektar großen Grundstück, was früher als Plantage genutzt wurde, wollten Steve und Jen sich einen gemeinsamen Traum erfüllen und eine Ranch eröffnen. Jahrelang hatten Steve und Jen jeden Penny umgedreht und eisern gespart. Als dann plötzlich völlig unerwartet Jens Onkel Seymour verstarb und ihr einen Großteil seines Vermögens vermachte, kontaktierten sie sofort Mr. Pecklestone, den Notar und Anwalt, der für die Kaufabwicklung des Objekts am Grieving Boulevard in Charlesville zuständig war. Das Anwesen war seit Monaten inseriert gewesen und Steve und Jen hatten es lange im Auge behalten. Für ein so großes Grundstück war es auch relativ günstig gewesen und die beiden waren ehrlich gesagt ein wenig erstaunt darüber gewesen, als Mr. Pecklestone ihnen mitteilte, dass sie die einzigen Interessenten waren.
Schon wieder das günstige Haus. Das kenne ich doch irgendwie vorher.
Da ist was faul, ne? Leute, kauft nie ein
günstiges Haus. Keiner interessiert sich dafür und es ist super günstig.
Den Grund für den relativ niedrigen Preis des Hauses und dem 80 Hektar großen Grundstück erfuhren sie später. Leider etwas zu spät. Die Novaks waren nämlich, wie sich herausstellte, die einzigen Vorbesitzer, die Frederick Manor verkauften, ohne dass jemand von ihnen in dem Haus zu Tode kam. 8 verschiedene Generationen von Menschen lebten und starben vor den Novaks in dem Haus, inklusive Frederick Dietz, dem Gründervater von Frederick Manor, der sich mit 93 Jahren auf dem Dachboden erhängt hatte. Und auch die zahlreichen anderen Verstorbenen, die im Haus selbst wohnten oder auf dem Grundstück gearbeitet hatten, kamen überwiegend auf nicht natürliche Weise zu Tode. Die 11 Jahre alte Tochter von Frederick Dietz wurde beispielsweise vergewaltigt und ermordet in der Scheune entdeckt. Einer der Knechte der Farm gab bei der Polizei später zu, für die Tat verantwortlich zu sein. In dem kleinen Bach, der sich mitten durch das Grundstück zieht, ertranken die 9-jährigen Zwillinge der Gärtnerin Mrs. Stoking, obwohl beide schwimmen konnten. Und dann war da noch der mysteriöse Erfrierungstod vom Stallburschen Donny, dessen Körper leblos und blau angelaufen auf einem der Felder gefunden wurde. Nachdem Familie Ferguson von der Vergangenheit des Hauses erfahren hatte, verstanden sie auch, was Mr. Novak während der Verabschiedung von Mr. Picklestones Kanzlei meinte, als er sagte, sie sollen das Licht nachts anlassen und es besser nicht ausschalten. Alle Informationen über die düstere Vergangenheit des Hauses wurden jedoch nicht von den Fergusons in Erfahrung gebracht und recherchiert. Nachdem es mehrere unerklärliche Vorkommnisse kurz nach dem Einzug der Fergusons in Frederick Manor gab, wurden zwei sogenannte Experten für solche speziellen Ereignisse eingeschaltet. Die Emmas waren ein verheiratetes Paar, welches sich auf das Übernatürliche spezialisiert hatte und Menschen mit übernatürlichen Problemen ihre Hilfe anbot. Die Emmas hatten bis zu den Ermittlungen im Fall der Fergusons schon in über 4000 übernatürlichen Fällen ermittelt und schon des Öfteren den Vatikan davon überzeugt, Exorzismen durchführen zu dürfen.
4000?
4000.
Das ist ja, selbst wenn du jeden Tag einen machst, ist das ja 10 Jahre.
Die sind auf jeden Fall schon lange dabei, die Emmas.
Veteranen auf jeden Fall.
Ja. Doch sollte dieser Fall einer ihrer intensivsten werden. Zu Beginn der Untersuchung der Embers schien alles noch recht harmlos. Zumindest für die Embers. Denn für sie war ziemlich schnell klar, dass diverse Erscheinungen spiritueller Energien und Dämonen sich in dem Haus manifestiert hatten. Dämonen habe ich ja schon in Folge, ich glaube in Folge 2 erklärt, 200 Untermieter.
Ach ja,
ja, klar, genau. So, ja. Also da habe ich es einmal definiert, was es ist und erklärt. Also für alle, die es nicht wissen, Folge 2 hören.
Ja. Sowieso Folge 2.
Genau, hören. Auf jeden Fall Folge 2 hören. Genau. Also da waren auf jeden Fall ordentlich Dämonen in dem Haus und diese waren den ersten Ergebnissen ihrer Untersuchungen nach aber nicht bösartig. Mrs. Amber, welche als eine Art Medium fungierte und versuchte mit den verschiedensten spirituellen Geistern in Kontakt zu treten, beschrieb mehrere dieser Geister als harmlose, ehemalige Bewohner und Bedienstete des Hauses. Manche dieser Erscheinungen waren lichtundurchlässig und hatten einen festen Aggregatzustand, während andere in Form von Gerüchen, wie dem Duft von Blumen, wahrzunehmen waren. Und wiederum andere sollen, die Mädchen der Fergusons, während sie schliefen, liebevoll beobachtet haben. Doch Mrs. Amber war nicht die einzige Person, die offenbar imstande war, Kontakt mit den Erscheinungen aufzunehmen bzw. sie sehen zu können. Auch die Mädchen schilderten den Ambers bei ihrer Befragung von Spielzeugautos, die durch den Raum fuhren, als ob sie von einer unsichtbaren Hand angeschoben wurden und von Geräuschen, die sich anhörten, als würde jemand die Küche fegen. Die 12-jährige Christy Ferguson folgte den Geräuschen eines Nachts in die Küche und sah den Besen auf dem Boden liegen, gleich neben einem frisch und ordentlich zusammengefegten Haufen Staub. Doch staubwischende Putzteufel oder mit Autos spielende Geister waren nicht die einzigen Erscheinungen, die sich im Hause manifestiert hatten.
Das ist schade.
Es gab auch andere Vorkommnisse im Hause der Fergusons. So schwebten beispielsweise öfters die Betten der Kinder mehrere Zentimeter über dem Boden. Die Telefonhörer im Haus waberten über dem Telefongerät und krachten, wenn jemand den Raum betrat, zurück in ihre Schalen. Typische Dinge eben, wie die Embers es nannten. Stühle, die durch den Raum gerückt wurden, Bilder, die überwiegend nachts lautstark von den Wänden fielen, Türen, die ohne ersichtlichen Grund zugeschlagen wurden oder sich nicht schließen ließen, so als würde eine unsichtbare Kraft sie aufhalten. Und leider waren einige der Geister, Dämonen und Erscheinungen den Fergusons nicht so wohlgesonnen. Während des weiteren Verlaufs der Untersuchung durch das Ehepaar Amber kam es zu weiteren besonders hässlichen Zwischenfällen. Die Mädchen schreiten fast jede zweite Nacht, weil sie von einer unsichtbaren Macht an den Haaren oder den Füßen aus den Betten geschleift wurden.
Ganz ehrlich, sorry, aber das ist doch der Punkt, wo man auszieht. Ey, wenn mein Kind an den Haaren aus dem Bett gezogen wird, naja, vielleicht lügt sich das ja voll alleine.
Ja, ich gehe da später noch drauf ein. Also die hatten halt, glaube ich, ihr sich da ihren Traum erfüllen wollen.
Ja, okay.
Ich glaube, du glaubst dann erstmal auch nicht daran. Ne? Also wenn du deine Kinder dir erzählen, dass da irgendwie, Mama, mich hat ein Geist aus dem Bett gezogen, dann sagst du, mein liebes Töchterchen, ich habe gerade...
Bisher sind ganz viele von den Sachen von den Kindern beobachtet worden, wie der Besen und so weiter.
Ja, ja, genau.
Nee, machen wir weiter.
Das Türenzuschlagen wurde indessen auch immer heftiger und konzentrierte sich ausschließlich auf die Haustür des Anwesens. Diese öffnete sich zudem auch noch fast jede Nacht und ließ kalte Luft hinein, sodass es im ganzen Haus eisekalt wurde. Zu den anfänglich wahrgenommenen guten Geistern gesellten sich unterdessen immer mehr böse Geister und Dämonen dazu. Die Emmas hatten die Theorie, dass der fehlende religiöse Bezug der Familie Ferguson und ihr Mangel an Glaube mitverantwortlich für das hohe Aufkommen dieser Manifestation war. Ihre eigene Anwesenheit und Arbeit im Haus sowie die Dauer ihres Besuches sollen allerdings auch verantwortlich dafür gewesen sein, diese bösen Erscheinungen dazu angestachelt zu haben, ihr böses Treiben zu verstärken. Nach ungefähr einer Woche, nachdem die Emmas in das Haus der Fergusons gezogen waren, um ihre Untersuchung durchzuführen, begann eine Entität, die sich im Haus der Fergusons eingenistet hatte, jede Nacht für ungefähr 2 Stunden immer wieder laut nach ihrer Mutter zu schreien. Das älteste der 5 Mädchen wurde zudem zunehmend von einer grauen Frau darauf hingewiesen, dass über 10 tote Soldaten in den Wänden ihres Kinderzimmers eingemauert seien. Was zuerst als eher harmlose Zwischenfälle begonnen hatte und mit dem Start der Untersuchung durch die Embers als nichts Ungewöhnliches bei einer solchen Vergangenheit des Hauses abgetan wurde, hatte sich nun zum Terror für die ganze Familie entwickelt. Doch leider kam es sogar noch schlimmer. Eine der im Haus ansässigen bösen Erscheinungen hatte sich während der Untersuchung auf Jen Ferguson spezialisiert. Diese Erscheinung stellte sich als das hässlichste und gemeinste spirituelle Wesen im Hause heraus. Wie die Embers feststellten, handelte es sich bei dem Geist um die auf dem Grundstück des Hauses verstorbene Thekla Vierhaus. Eine Satanistin und selbsternannte Hexe, die zusammen mit ihrem Mann Ronan Vierhaus Frederick Manor bewohnte und sich hinter der Scheune der Farm 1885 an einem Baum erhängte. Thekla Vierhaus wurde 1812 in Charlottesville geboren und hatte bis zu ihrem Tod eine dunkle Vergangenheit. Die satanischen Neigungen Vierhaus waren sämtlichen Bewohnern Charlottesvilles bekannt, und nachdem ihr neugeborenes Kind mit einem scharfen Gegenstand im Kopf tot am Ufer des Baches gefunden wurde und sie des Mordes verdächtigt wurde, um ihr Kind dem Satan zu opfern, lebte sie ein einsames, von der Gesellschaft entferntes Leben auf Frederick Manor mit ihrem Mann und den zahlreichen Bediensteten, die sie regelmäßig schikanierte und quälte, indem sie sie schlug oder ihnen das Essen verwehrte. Keines ihrer nächsten 3 Kinder, die sie gebar, wurden zudem älter als 5 Jahre. Alle starben auf mysteriöse und nicht natürliche Weise. Nachweisen konnte man ja allerdings nie etwas. Vierhaus hatte sich besonders auf Jen Ferguson fokussiert und schien die Absicht zu haben, vor allem sie aus dem Hause zu jagen. Jen Ferguson gab später an, dass eine graue weibliche Erscheinung sie eines Morgens an ihrem Bett beobachtet hatte. Der Kopf hing ihr seitlich vom Hals herunter, so als wäre das Genick gebrochen. Als sie bemerkte, dass Jen aufwachte, dröhnte sie: "Verschwinde. Verschwinde, ich werde dich mit Tod und Finsternis aus diesem Haus vertreiben." Nach diesem Zwischenfall und dieser ersten Kontaktaufnahme wurde Jen regelrecht attackiert. Sie wachte morgens mit Bissspuren und blauen Flecken auf. Bei der Hausarbeit flogen Geschirr und Besteck auf sie zu, sodass sie in Deckung gehen musste. Doch die Fergusons ließen sich nicht davon beeindrucken und blieben stur. Sie würden sich nicht ihren Traum von der eigenen Ranch zerstören lassen und das wunderschöne alte Haus wegen dieses angeblichen Spuks verlassen. Doch ihre Meinung sollte sich bald ändern, denn die Embers wurden nicht nur gerufen, um das Haus zu untersuchen. Der primäre Grund ihrer Anwesenheit war der Zwischenfall mit Mutter Jen am 13. Januar. Steve kam gerade aus der Dusche, um sich anzuziehen, als er seine Frau lachen und 2 der Mädchen schreien hörte. Als er in das Kinderzimmer rannte, um nachzuschauen, was los sei, sah er seine Frau Jen, die die kleinen Töchter Christy und Marie übers Knie gelegt hatte und die nackten Rücken der Mädchen mit Kerzenwachs begoss. Als sie bemerkte, dass ihr Mann anwesend war, drehte sie sich zu ihm um und lachte wie von Sinnen in einer Tonlage, die Steve noch nie zuvor gehört hatte. Als die Embers Frederick Manor daraufhin erreichten, waren sie überzeugt, dass Jen Ferguson von Thekla Vierhaus besessen war. Nachdem alle Formalitäten mit der Kirche geklärt worden waren und sie ihre Untersuchung abgeschlossen hatten, führten die Embers im Hause der Fergusons einen Exorzismus an Jen Ferguson durch. Stephanie Ferguson, die älteste Tochter der Familie, sagte später aus, sie wäre sich sicher gewesen, ihre Mutter in dieser Nacht zu verlieren. Sie sprach mit einer Stimme, die sie noch nie zuvor gehört hatte, und sah mit eigenen Augen, wie ihre Mutter 25 Meter von einer unsichtbaren Macht in einen anderen Raum gezerrt wurde. Was kurz nach dem Exorzismus so wirkte, als hätte es funktioniert, stellte sich allerdings kurze Zeit später als Misserfolg heraus. Zwar schafften es die Embers mit ihrem Exorzismus, Jen Ferguson von ihrer Besessenheit zu lösen, Allerdings wurden die Vorfälle im Haus sofort drastisch schlimmer und die Situation drohte komplett außer Kontrolle zu geraten. Steve Ferguson gab den Ambers nicht die Schuld daran, da sie gute Absichten hatten, doch hatten er und seine Familie das Gefühl, dass vor allem die Anwesenheit der Ambers und die Durchführung des Exorzismus im Haus die Entität dazu gebracht hatte, alles daran zu setzen, alle Anwesenden und explizit die Familie Ferguson aus dem Hause zu vertreiben. Koste es, was es wolle. Deshalb befahl Mr. Ferguson den Ambers einen Tag nach dem Exorzismus, den Fall zu vergessen und sofort zu verschwinden. Auch hatten er und seine Familie über Nacht das Nötigste zusammengepackt, um sofort am nächsten Morgen Frederick Manor für immer den Rücken zu kehren. Sie würden niemals wieder hierher zurückkommen. Einige Tage nach ihrer Flucht erfuhren die Fergusons, dass jeder Besitzer von Frederick Manor übernatürliche Vorkommnisse über das Anwesen berichtet hatte. Sogar der Handwerker, der für die Novaks das Haus renovieren sollte, floh schreiend nach einem Zwischenfall bei der Arbeit und ließ seine Werkzeuge und sein Auto zurück. Die Novaks selbst hatten es nur für einen Monat in dem Haus ausgehalten und es anschließend nicht nur einige Monate, sondern mehrere Jahre nicht verkaufen können. 15 Jahre hatte es gedauert, bis die Fergusons freudenstrahlend auf die Annonce in der Zeitung stießen und glaubten, ihr Traumhaus gefunden zu haben.
Meine Fresse, ey. Da war ja alles drin.
Da war alles mit dabei, ne? Das stimmt.
Ja, krass. Okay. Also da gab es, also ich weiß es wirklich wieder nicht, also ob es war oder ist oder nicht, ich würde es sowieso nicht sagen, aber ich weiß es wirklich wieder nicht. Mir sind eine Menge Sachen aufgefallen, die ich ähnlich schon mal irgendwo gehört habe, aber aus ganz vielen verschiedenen Versatzstücken. Also es gab ganz lange die gesamte Anfangsgeschichte mit das alte Familienhaus und wie viele da gestorben sind und auch wie die zum Teil gestorben sind, hat mich voll erinnert an so ein Spiel, was ich mal gespielt habe, Black Mirror. Mhm. Hat nichts mit der Serie zu tun, die es jetzt gibt. Und das war sehr, sehr ähnlich irgendwie. Dann gab es später super viel, was mich an Paranormal Activity erinnert hat und so. Auch mit diesem an den Haaren rausziehen. Ich glaube, sowas gab es auch in irgendeinem Teil.
Ja.
Das, was natürlich bei dem ganzen Kram sein kann, ist, also so, es gibt dann immer diese zwei Möglichkeiten. Entweder kann es sein, dass du dich an dem ganzen Kram orientiert hast, oder es gibt diese Geschichte wirklich und die Macher von den anderen Geschichten haben sich an diesem anderen Original orientiert.
Ja, ja.
Auf jeden Fall gab es da eine Menge Kram, den ich irgendwoher schon mal kannte, aber da war ja alles. Also ich dachte erst so, ach komm, jemand fegt die Küche. Bisschen spukig, aber okay.
Ja, stimmt, da war von guten Dämonen bis bösen Geistern alles mit
da
dabei.
Da war alles,
ne?
Alles dabei. Vor allen Dingen auch von so Poltergeist-Erscheinungen bis zu materiellen Erscheinungen, bis zu Leute, die Sachen bewegen und sowas. Das ist volle Geisterprogramm.
Ja, aber es stimmt schon. Also ich würde auch immer denken eigentlich, also es war ja, glaube ich, bei der 200-Untermieter-Geschichte war das ja auch schon so, dass wir uns da bei, also ich habe mich auch während der Geschichte schon gefragt, warum zum Teufel bleibt man so lange darin wohnen? Kam ja am Ende raus, dass die halt irgendwie
kein nicht Geld
so vermögend
haben.
Waren.
Und ja, diesmal ist so ein bisschen, okay, wir wollten noch immer eine Ranch haben. Das ist auch so eine Sache. Wenn man das jetzt so hört und man weiß von Anfang an, es ist eine Gruselgeschichte oder genau, du guckst einen Horrorfilm und da benimmt sich jemand dumm, denkst du so, wieso benimmst du dich so dumm?
Ja.
Und dann ist aber so die Sache, okay, wenn du jetzt aber wirklich da drin bist und du hast ein Haus und dann spukt's von mir aus, dann denkst du vielleicht auch erst eine ganze Weile, ey, so schlimm ist es. Also mir aus spukt's, aber es ist ja nicht so wild. Und dann wird's halt schlimmer, aber dadurch, dass es langsam schlimmer wird, merkst du es vielleicht nicht so doll. Ich weiß es nicht.
Ja,
aber
vor allem bist du ja auch in der Regel, also die meisten Menschen werden ja wahrscheinlich rationale Geister sein. Hahaha. Aber sondern eben daran nicht dran denken. Und dann gibt es halt einen, der den ersten Stein wirft und sagt, du, ich glaube, hier spukt's. Und dann gibt's.
Also ich meine, die sind ja relativ schnell dazu übergegangen, diese Ambers zu rufen.
Ja, das stimmt.
Das heißt, die haben schon relativ früh auf jeden Fall gesagt, lass mal gucken. Das hat mich übrigens auch an irgendwas erinnert. War das nicht so, wo war das denn nochmal? Ist das nicht Insidious? Wo dieses Ehepaar dazu kommt, die so Experten sind und dann damit, ist das nicht Insidious?
Meine
ich was anderes? Weiß ich nicht mehr. Aber das war auch wieder so, dass ich denke, das habe ich doch auch schon mal irgendwo gehört, gelesen, gesehen. Aber ich glaube, die Sache, was bei sowas auch ist, ist, glaube ich, auch bei diesen echten Exorzismen und so weiter, ich glaube, das läuft halt einfach auch oft so ab wie in Horrorfilmen. Das heißt, dieses so, nur wenn man eine Geschichte hört und denkt, okay, das klingt doch genau wie dem Horrorfilm, heißt nicht unbedingt, dass es nicht echt sein kann, weil es, glaube ich, genug echte Sachen gibt, so mit Exorzismen und so weiter, die halt dann, wenn es erzählt wird, genauso klingen wie ein Horrorfilm.
Ja, aber das frage ich mich irgendwie, das frage ich mich immer ganz oft, wenn du denkst so, ja gut, irgendwoher müssen die Leute das ja wissen, wie so ein Exorzismus abläuft. Und dann denkst du, okay, irgendwoher müssen die Leute auch wissen, wie Aliens aussehen. Oder so, irgendwoher müssen die das wissen. Aber ja, also also viele Sachen sind wahrscheinlich in der Realität nicht ganz so spektakulär.
Ja, aber das ist ja immer das, wenn das erzählt wird nochmal.
Bestimmt steht da ein Pfarrer mit einer Bibel und sagt immer wieder dieselben Gebete auf und wahrscheinlich hat er auch eine kleine Buddel Weihwasser mit dabei, mit der er da ein bisschen durch den Raum splasht.
Splasht. Ein bisschen Weihwasser splashen.
So, aber ja.
Aber das ist halt auch
wir wissen ja auch seit Folge 3, glaube ich, in der Auflösung, zu Folge 2, wie viele Exorzismen zumindest in Deutschland
Denn
so, und wenn in Deutschland so viele.
Meinst du, was in Amerika abgeht oder Italien? Mal,
So. Ganz genau. Und wenn du, die Amerikaner sind ja teilweise, die haben ja die absurdesten Unterkirchen und freie Kirchen da und kleinere Sekten.
Ja, ja. Das heißt, wie so ein Space-Exorzismus bei den Scientologen abgeht.
Ja, ja. Auf jeden Fall, das wird sie, glaube ich,
also wird's auch geben, garantiert.
Hundertprozentig.
Ja.
Ja, nee, aber machen wir weiter. Du bist dran.
Ja. Ich. Meine Geschichte heißt Ruhige See. Es war 4 Uhr nachts an einem Samstag, als bei der Küstenwache von San Mateo ein Notruf einging. Am anderen Ende war ein vollkommen panischer Mann, der in seinem Boot auf dem Weg zum Hafen war. Er schrie immer und immer wieder etwas von einer fremden Person an Bord und dass er dringend Hilfe brauche. 10 Stunden vorher. Ryan hatte ein freies Wochenende vor sich. Und wie fast immer, wenn er ein freies Wochenende hatte, war er auf dem Weg zu seinem Boot, das in einem kleinen Anleger in der Nähe des Hafens von San Mateo lag. Es war kein großes Boot, aber doch ganz ansehnlich. Er hatte die Barracuda, so hieß die alte Dame, von seinem Vater geerbt, genau wie seine Liebe zum Angeln. Er war schon als Kind regelmäßig mit seinem Vater auf See gewesen und die Barracuda ist im Laufe der Jahre fast wie ein zweites Zuhause für ihn geworden. Das blau-weiße Schiff war etwa 9 Meter lang und fast 3 Meter breit. Meist saß Ryan beim Angeln auf der hinteren Fläche, direkt vor der Kabine, in der er auch schlief. Alle Fenster der Kabine waren mit Vorhängen ausgestattet, selbst nach vorne zum abschließbaren Fahrerhaus, von dem aus das Boot gesteuert wird. Wann immer Ryan also etwas Zeit hatte oder mal abschalten musste, fuhr er mit seinem Boot weit raus und angelte oder entspannte einfach nur und verbrachte meist auch die Nacht an Bord. So also auch heute wieder. Gegen 18 Uhr kam Ryan am Hafen an und nach einem kleinen Plausch mit dem Besitzer des Nachbaranlegers lud er seinen Proviant in die Kühlboxen und sein Angelequipment in die Ablage der Kabine, machte die Leinen los und fuhr raus. Ryan fuhr langsam, er hatte es schließlich nicht eilig. Der Himmel war klar und beinahe wolkenlos und es dämmerte langsam. Nach etwas über einer Stunde war die Barracuda so weit vom Hafen entfernt, dass er nicht mehr zu sehen war. Es wurde dunkel, also entschied sich Ryan, die Lichter seiner Kabine einzuschalten und begann damit, sein Angelequipment aufzubauen. Nach einer halben Stunde war alles bereit. Er setzte sich auf seinen Hocker und warf die Angel aus ins schwarze Nichts des Meeres. Das leichte Plätschern der Wellen gegen die Bootswand war Musik in seinen Ohren. Er liebte die abgelegene Stille dieser Welt um ihn herum hier. Hier draußen war er mit seinen Gedanken und den Fischen alleine. Nichts zu hören außer dem Wasser, den Möwen, das Ächzen des Bootes und Motorengeräuschen? Ryan schaute sich verdutzt um, jedoch war nichts zu sehen. Aber doch, er war sich sicher, da etwas zu hören. Entfernt noch, aber doch näher kommt. Das Tuckern eines Bootmotors. Es war schon zu spät und zu dunkel, um noch weiter als 20 Meter sehen zu können. Der fast mondlose Nachthimmel tat sein Übriges, um alles, was weiter weg war, im Schwarz zu verschlucken. Die Geräusche kamen näher. Das andere Boot musste alle Lichter ausgeschaltet haben, aber warum? Das wäre Wahnsinn in dieser Dunkelheit. Das Brummen kam noch näher. Die Barracuda war hell erleuchtet. Der andere Kahn würde ihn gut genug sehen müssen, um ihn nicht zu rammen, dachte sich Ryan. Doch als das Geräusch noch lauter wurde, bekam es mit der Angst zu tun. Was, wenn sie nicht gesehen werden wollen? Was, wenn sie absichtlich auf mich zufahren? Auf einmal klang es so, als würde das unbekannte Boot um ihn herumfahren. Es war weit genug weg, um nicht sichtbar zu sein in der Dunkelheit und umrundete ihn mehrfach, bis das Motorengeräusch mit einem Mal verstummte. Es hatte angehalten. Es war wieder nur das Plätschern der schwarzen Wellen gegen den Rumpf der Barracuda zu hören. Ryan rief laut Hallo, doch es gab keine Antwort. Mit einem Mal wurde er panisch. Er hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Er ging ins Fahrerhaus, schmiss seinen Motor an und fuhr in entgegengesetzte Richtung, aus der er zuletzt das Geräusch gehört hatte. Ihm lief ein Schauer über den Rücken. Nach etwa 15 Minuten beruhigte er sich langsam wieder. Er sollte jetzt weit genug weg sein. Es dauerte noch ein bisschen, bis Ryan sich wieder entspannen konnte. Vielleicht war das Ganze auch nur ein Irrtum. Vielleicht kannte er den Bootsbesitzer. Oder es war vielleicht einfach ein dummer Streich. Wie dem auch sei. Ryan war gerade wieder dabei, seine Angel auszuwerfen, als er stutzte. Ein leises Tuckern. Da war es schon wieder. Kaum zu hören, doch über die Stille der pechschwarzen Wellen erkannte Ryan es sofort wieder. Es war das gleiche Motorgeräusch wie zuvor. Und es kam wieder näher auf ihn zu. Gerade als er aufstand, um sich umzuschauen, verstummte das Geräusch. Da fiel ihm sein Scheinwerfer ein. Der Suchscheinwerfer der Barracuda dreht sich nur um 180 Grad, also musste Ryan das gesamte Boot ein Stück nach links drehen, um in Richtung der Geräusche zu leuchten. Er schaltete den Scheinwerfer ein. Sofort schoss ein glänzend heller Strahl Licht weit in den Horizont. Langsam, ganz langsam, ging Ryan den Horizont mit dem Lichtstrahl ab. Er spürte seinen Herzschlag schneller werden, während er den Scheinwerfer weiterdrehte. Mit einmal sah er es. Er hatte sich das Geräusch nicht eingebildet. Ein Boot, nur etwa 50 Meter entfernt, komplett dunkel und unbeleuchtet. Ein menschlicher Schemen war an Deck zu sehen. Er schaute direkt zu ihm herüber. Ryan schaltete sofort den Scheinwerfer und das Licht in seiner Kabine aus, startete den Motor und fuhr mit Vollgas los. Nach einer halben Stunde schaltete er den Motor ab, ließ das Licht jedoch aus, setzte sich nach draußen und horchte.
Der ist eine halbe Stunde
weggeballert.
Vollkommen düsterer, auf düsterer See, ohne Licht.
Naja, wenn du weißt, wo das Land ist.
Krass.
Es dauerte eine ganze Weile, bis Ryan sich sicher war, nicht mehr verfolgt zu werden. Ihm war definitiv nicht mehr danach, heute noch zu angeln. Außerdem machte sich die Aufregung langsam bemerkbar. Ryan war todmüde. Das Licht schaltete er erst gar nicht wieder ein. Obwohl er noch nervös war, ließ sich Ryan in sein Bett fallen und schlief recht schnell ein. Doch nicht lange. Ryan erwachte plötzlich von einem Geräusch, nein, mehreren Geräuschen. Sie kamen eindeutig von oben. Es klang wie Schritte. Jemand ging draußen langsam auf seiner Kabine entlang. Ryan schoss sofort das Blut in den Kopf. Ihm wurde heiß, alles in ihm schlug Alarm. Er schnellte hoch und hörte gerade noch, wie die Schritte über ihm plötzlich zu einem Laufen wurden, als er in das Fahrerhaus sprang, wo er sofort die Tür hinter sich verriegelte. Es war keine Zeit mehr nachzudenken. Er warf den Motor an und fuhr so schnell, wie es die Barracuda zuließ, in Richtung des Hafens von San Mateo. Er drehte sich immer und immer wieder panisch nach hinten zu den mit Vorhängen verhangenen Fenstern Richtung Kabine. Und auf einmal sah er es. Einer der Vorhänge war leicht nach oben gebeugt. Und aus der unteren Ecke starrten ihn zwei weit aufgerissene Augen an. So plötzlich wie Ryan sie entdeckt hatte, so schnell waren sie auch wieder verschwunden. Unterwegs rief er völlig außer sich die Küstenwache an. Er würde das Fahrerhaus nicht verlassen, bevor er nicht sicher sein könnte, es ist niemand anderes an Bord. Es dauerte über 90 Minuten, bis er endlich da war. Am Hafen warteten bereits Polizisten auf seine Ankunft. Sie durchsuchten jeden Winkel des Bootes, doch es war niemand zu finden. Doch man fand dreckige, nasse Abdrücke von Stiefeln auf dem Dach der Kabine, die nachweislich nicht von Ryan stammen können. Der Hafenmeister bestätigte jedoch, dass außer der Barracuda kein anderes Boot am gestrigen Abend hier abgelegt hatte. Ryan schwor sich, dass dies das letzte Mal war, dass er allein zur See fährt.
Okay. Also ich muss sagen, direkt, was ich schon richtig geil fand, war, dass du angefangen hast mit 10 Stunden vorher. Ja, so, und ja. Dann dachte ich aber, ich habe dann gedacht, dass Ryan derjenige gewesen wäre, der dann
auf dem anderen Boot ist.
Genau.
Ah.
Das habe ich gedacht. Ich habe so gedacht, okay, es geht jetzt auf jeden Fall darum, wie er dieser Passagier wird.
Ach so, okay.
Ich habe immer das Gefühl, in meinen Geschichten bricht die Scheiße immer richtig los über alle. Und bei dir ist es immer so, Schwein gehabt. Und ich werde jetzt vorsichtiger. Bei dir ist immer so die Moral, fahr nie allein zur See, zieh nie in ein Haus, in dem du nicht jede Wand untersucht hast. Oder so.
Geh nicht in einen Wasserspeicher.
Genau, lauf nicht irgendwelche Pfade lang, wo du vorher schon lauter ausgeweidete Tiere siehst. So. Und bei mir sind immer
ich überlege gerade, ob in unserer Geschichte eigentlich bisher viele Leute viele Protagonisten gestorben sind.
Nee, ich glaube nur in deiner Geschichte.
In der ersten.
Ja.
Spoiler.
In der mit dem Hotel.
Und dein Mädchen mit dem Wolf. Mit dem Hund, sorry. Bei dir sterben öfter
ja,
Leute.
Stimmt. Ja, doch, stimmt. Aber sie, ja gut, aber...
Das Mädel ist gestorben.
Ja, aber es war ja keine Hauptprotagonistin. Das war ja quasi der...
Ja, der Protagonist war das...
Der Wolf, der Hund. Wolf,
ja, ja, Hund. Ich sag immer Wolf, ich denke immer, es ist ein Wolf.
Sieht auch auf dem Foto aus
wie ja, Wolf. Ich glaube, deswegen, daran liegt das auch.
Okay, aber Moment mal eben. Also, nochmal eben. Ja. Also, der Brian.
Ryan.
Ja. Ryan fährt allein zur See, weil er angeln geht.
Ja.
Und dem Boot Ryan,
mit der Barracuda.
Sieht jemanden.
Er sieht gar nichts.
Naja, er sieht einen Schemen und er sieht ein Schiff.
Ja.
Und dann haut er ab. Dann legt er sich erstmal pennen mitten auf See.
Naja, ey, wenn du eine halbe Stunde wegfährst, ohne dass jemand dich sehen kann, das andere Boot sieht ja nicht, wohin fährt.
Ja.
Du fährst eine halbe Stunde.
Ja. Und wie lange ist er denn rausgefahren?
Stunde, aber ist langsam rausgefahren.
Okay. Aber warum, wenn der. Also. Ich gehe jetzt mal von mir aus.
Ja.
wenn ich auf hoher See bin.
Ja.
Und ich irgendwie.
Was ja öfter mal passiert bei
dir. Genau, was öfter passiert.
Kleiner Pirat.
So, und ich schon mir die ganze Zeit anscheinend einbilde, irgendwelche Schiffe zu sehen, die vielleicht da sind, vielleicht auch nicht da sind. So, und dann irgendwann sehe ich auf jeden Fall so ein Schiff und merke, ich habe mir das nicht eingebildet. Und dann bin ich mega ängstlich und renne in meinen Führer raus und baller mit voller Geschwindigkeit eine halbe Stunde Richtung Hafen. Warum fahre ich da nicht weiter in den Hafen? Warum lege ich mich einfach dann mitten da auf hoher See pennen? Das macht niemand.
Ich glaube halt, wie halt Ryan, der halt sein Leben lang schon auf diesem Boot war, stell mir vor, das ist dein zweites Wohnzimmer. Also, das ist genau wie, stell mir vor, du bist im Viertel unterwegs und auf einmal ist da irgendein gruseliger Typ und dann gehst du auch nicht, oh, jetzt geht's aber ab nach Hause, der Abend ist gelaufen, tschüss.
Sondern ja, aber was war denn überhaupt sein Plan? Also warum?
Der wollte draußen angeln und da draußen pennen. Das macht er dauernd.
Ja, das habe ich verstanden. Ja. Aber das Ding ist ja, wenn ich sagen würde, ich gehe im Viertel feiern und sage, das ist mein Plan, und auf einmal kommt aber irgendwas, was mich übelst verschreckt, sodass ich, keine Ahnung, nach Hause laufe, dann bleibe ich ja nicht auf halbem Weg. Oh, weißt du was, trinke ich hier jetzt ein Bier.
Also, ja, klar, ich denke das auch so. Ich denke auch so, warum fährst du nicht zurück, du Idiot? Aber ich kann mir halt vorstellen, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn das halt wirklich für dich ganz normal ist.
Ganz dünnes Eis jetzt gerade, ne? Was? Für dich. Also, weil wenn du das geschrieben hast und dieses ausgedacht hast und jetzt sagst, ja, also ich bin ja auch bei dir.
Nee, aber ich meine, ich habe ja jeder dieser Geschichten so.
Versuch dir was zu locken hier, nicht aus der Reserve zu locken. Nee, aber okay, aber ich habe das richtig verstanden. Der fährt quasi Richtung Hafen und überlegt, oder er fährt weg.
Eine halbe Stunde weg von dem Geräusch, ja.
Okay.
Ich glaube, sonst würde der auch keine 90 Minuten brauchen, von das zurückzuziehen. Macht ja keinen Sinn. Fährst eine Stunde weg vom Hafen, fährst eine halbe Stunde auf den Hafen zu und brauchst dann noch 90 Minuten für die letzten 30.
Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Der braucht dann 90 Minuten. Ja. Also als der quasi der Typ, als er den sieht sozusagen und er zum Hafen
fährt. Ja, als der aber ihm an Bord ist, wahrscheinlich. Also
fährt er noch eine anderthalb Stunden?
Ja. Ist weit raus anscheinend.
Aber es ist nicht klar, dass 90 Minuten lang dieses Ding oder dieser Typ oder diese Frau bei ihm auf dem Boot ist. Und 90 Minuten lang.
Ich habe nichts darüber gesagt, das musst du dir selber denken. Aber ich würde vermuten, wenn er zum Schluss.
Das ist, glaube ich, einfach das Problem, was ich immer mit deinen Geschichten habe, weil ich da immer nicht so drauf. Weißt du, weil die so abrupt enden.
Fakten.
Ja, das ist dann immer so.
Christoph,
ja,
braucht Fakten.
Ich brauche. Ja, das ist wirklich so. Ich brauche immer so. Okay, was? Okay. Selbst wenn du sagst, da war ein Vampir auf seinem Boot, wenn du mir sagst, warum der da war.
Der Vampir war um 12.47 Uhr dort.
Nein, aber
er war 2,73 Meter groß und er hatte Durst. Er ging 2,5 Meter vorwärts.
Hast du gesagt, Stiefelabdrücke, ne?
Ja. Vor allem auch noch dreckige Stiefel.
Wenn du, also wenn du noch mit irgendwelchen Schramm gekommen wärst, die darauf zurückführen lassen, dass es ein Haken war, dann.
Er hat nur einen großen Tentakel.
Wäre hier nicht nur das Video des Pentagons debunked.
Sagt der Mensch mit der Werwolfhand.
Ja, nee, aber war spannend. Also wie gesagt, weil ich dachte, dass es ein anderes Ende nimmt oder beziehungsweise einen anderen Ausgang hat mit dem blinden Passagier.
Ja. Heute morde ich wieder. Ich gehe an Bord eines neuen Bootes.
Aber was ich wieder so speziell, weil das ist so, das steht nicht im krassen Kontakt zu den Fergusons.
Ja.
Weil da geht einfach richtig die Luzi ab bei denen.
Das stimmt.
Und die bleiben dann einfach und denken so, oh, wir wollen hier eine Ranch machen. Und Ryan hat einfach nur so ein paar Augen gesehen und sagt so, okay, ich gehe nie wieder alleine auf See.
Ey, und stell dir mal ganz kurz vor, du bist alleine in so einem kleinen Boot auf See und siehst halt fucking Augen hinter dir.
Ja, also, ja, klar, ich wäre auch so wie Ryan, aber ich wäre auch nicht wie Familie Ferguson. Ich wäre auch schon so, was hast du gerade gesagt, Töchterchen? Dich hat jemand Unsichtbares aus dem Bett gezogen? Alrighty. Reicht mir.
Dann ketten wir dich einfach jetzt ins Bett.
Aber eigentlich hast du auch schon recht, ne? Also eigentlich muss man misstrauisch sein und werden, wenn man verdammt riesige Häuser für verdammt wenig.
Tja.
Oder?
Das ist halt so das Klischee,
Ich will gar nicht wissen, was in meiner Wohnung passiert ist. Die ist ja auch
alt.
Also die ist relativ günstig eigentlich. Ja, dafür.
Stimmt. Stimmt, du bezahlst auch wenig dafür.
Ja, das ist auch ein alter, also das ist wirklich ein sehr alter Altbau. Oh. Aber hast du dir da eigentlich mal Gedanken drüber gemacht? Also also das hat jetzt ja nicht immer gleich was mit Grusel zu tun und so weiter und so fort, ne? Aber ich meine, wir wohnen beide in einem Altbau. Mhm. Und hier sind bestimmt schon mal, ist hier mal jemand gestorben. Und sei es jetzt vielleicht.
Das hier war früher eine Krankengymnastikpraxis.
Mit deiner Wohnung?
Ja.
Ja, aber bestimmt nicht ganz, ganz früher.
Ja, ich weiß gar nicht, wie alt das Gebäude ist.
Also ich glaube, mein Haus ist von 1900.
Also wenn man hier in die Wände bohrt, dann sieht das schon alt aus, auf jeden Fall, was hier so in die Wände reingeklatscht wurde.
Aber dann denke ich mir so, okay, teilweise sind es ja auch Riesenhäuser. Ja. Also das ist ja bestimmt mal jemand, also weil das Ding ist ja in den meisten Horrorfilmen und Co., dann sind es meistens immer so alte Villen oder ja, alte ja. Einfamilienhäuser.
Das ist eine richtig alte Villa und die kostet halt $50,000. Ich denke,
naja, aber es gab schon mal einen Film oder irgendwie was, wo man gesagt hat, da hinten steht das 200 Jahre alte Mehrfamilienhaus. So. Spukt es dann nur 40, in den Apartments?
40, oder? 40 Jahre alte Plattenbau.
Ja, aber...
Es ist eine interessante Frage, ob es verfluchte oder verspukte Plattenbauten gibt.
Ja, jetzt mal, aber jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt
ja, aber wenn du halt mal, ganz kurz, wenn du mal überlegst, also die Sache ist ja auch mit so alten Herrenhäusern zum Beispiel, das ist ja auch, da haben ja auch viele, viele Leute drin, wie bei dir jetzt auch, haben viele drin gewohnt, ja. Aber verspukt ist es ja anscheinend von den Ersten, diesen oder? Wer hat da nochmal gespuckt? Wie hieß die?
In meinem Beispiel?
Ja.
In meinem Beispiel waren es ja diverse.
Okay. Ja, die einen Hauptdingsbus waren ja auch Vorbesitzer, oder nicht?
Ja, also laut den Embers haben ja ganz viele da.
Okay, stimmt, es waren noch andere.
Genau, aber die.
Aber ich glaub,
aber es war nicht die erste.
Ah, okay.
Der erste war der Frederick Dietz.
Ah, okay.
So.
Achso, ja, doch, du hast recht. Stimmt. Okay, aber es gibt ja in ganz vielen anderen, ist es halt immer so, ja, okay, da waren irgendwann mal Leute, die sind gestorben und seitdem ist das verflucht oder sowas. Und dann ist ja seitdem ganz, ganz, ganz viel Zeit vergangen. Und ich glaube halt sowas wie so Plattenbauten oder moderne Häuser haben einfach vielleicht noch nicht genug Historie. Weil es ist ja nicht so, dass, okay, da passiert einmal was Beschissenes, dass niemand stirbt, okay, ist verspukt.
Ja, keine Ahnung, weiß ja nicht.
Nee, weißt du auch nicht, aber nach dem, was man so hört, nach diesen Klischees ist es ja irgendwie so. Da müsste es ja überall gespuckt werden.
Ja, aber nach den Klischees sind es ja meistens auch irgendwie, also sind die Geister ja meistens irgendwelche Geister von Menschen, die ermordet wurden oder so.
Ja.
So, und ich meine, es ist
vielleicht gibt es einfach nicht mehr genug Mordfälle heutzutage. Man mordet draußen. Der moderne Mensch mordet draußen.
Ja, aber wie geil wäre das, wenn du irgendwann so ein Haus kaufen willst, Neubau, keine Ahnung, Baujahr 2012 und sagst, ja, aber warum sind da so günstig? Ja, gut, dass sie fragen, ey.
Gut, dass sie fragen. Hier spukt's. Kein Makler der Welt.
Hier spukt's.
Warum ist denn das so günstig?
Hier spukt's. Gut, dass sie fragen. Seit 2 Jahren spukt's hier.
Ja.
Nee, aber es ist ja, glaube ich, wirklich so, dass Leute ungern in Wohnungen und Häuser einziehen, in denen.
Jemand ermordet wurde.
Ja.
Ja.
Also, ich glaube, es ist auf jeden Fall. Das ist das Ding.
Ein großer Unterschied zwischen, okay, hier drin ist jemand verstorben, vielleicht auch unter dramatischen Umständen oder.
Oder ermordet
halt. Ermordet ist schon krass.
Ja, ermordet ist schon krass. Ich glaube, das ist der Grund, das ist der Lifehack, wenn man Angst hat, dass man aus seiner Wohnung irgendwann geworfen wird, weil wegen Immobilienhain. Einfach jemanden umbringen im eigenen Haus.
Ich dachte gerade, jetzt kommt dein Lifehack, wenn du irgendeine Bude geil findest, aber die zu teuer ist, einfach den Besitzer ermorden, der da jetzt drin ist.
Nee, wenn du irgendwo wohnst und Angst hast, dass dein Vermieter, der vielleicht ein paar Jahre schon auf dem Buckel hat, bald mal nicht mehr da ist und dann irgendein Investor das Haus kauft und sich rausekelt, einfach jemanden umbringen im Haus.
Ey, es ist so smart, dass da noch keiner drin gedacht hat.
Boah, locker, oder? Was ist Ihr Motiv? Ich hatte Angst, aus meiner Wohnung geschmissen zu werden. Deswegen habe ich mit dem Mord versucht,
der Mietspiegel,
den Preis des Hauses zu senken. Ja, das wäre ganz geil.
Eigentlich. Ey, irgendwer hat das bestimmt schon in Betracht gezogen oder irgendwer hat das auch schon gemacht.
Meinst du?
Kann ich mir gut vorstellen. Also, eine Menge Tipps für den Alltag hier im Podcast mal wieder. Damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende unserer 5. Folge. Und jetzt seid ihr dran.
Genau, denn wir haben einen Instagram-Kanal, wie die meisten von euch wissen werden, der da lautet Geschichten aus dem Altbau, natürlich alles zusammengeschrieben. Und dort könnt ihr unter jedem Bild, was wir zur aktuellen Folge posten, eure Vermutung da lassen. Und zwar, ob ihr glaubt, dass wir euch angeflunkert haben und die Geschichten erfunden haben oder ob wir wahre Geschichten erzählt haben.
Ob wir doch etwas gefunden haben, was in Wirklichkeit so gruselig ist, wie nur ausgedachte Geschichten es eigentlich sein könnten.
Genau, und wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr das alle tut. Und wenn ihr uns irgendwas anderes mitteilen wollt, dann tut das auch gerne. Unter geschichtenausdemaltbau@outlook.de könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Und auf allen anderen Plattformen, wo man bewerten kann, könnt ihr eure Bewertung dalassen. Wir freuen uns drüber.
iTunes zum Beispiel ist immer sehr wichtig, weil iTunes rankt nach den Bewertungen. Das heißt, wenn wir da viele 5-Sterne-Bewertungen haben, dann könnt ihr so auf diesem Weg unseren Podcast anderen Leuten noch empfehlen, weil die den dann besser finden können. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Kennst du nicht Zimtschnecken?
Zimtschnecken? Oh, nee, shit. Alter, dann bin ich ja morgen kugelrund, Diggi.
Jetzt mach auf, ich will auch eine.
Oh, die riechen schon wie Zinni-Minis.
Die sind voll geil.